Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Zur Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 treffen sich 15 hochrangige Vertreter der nationalsozialistischen Reichsregierung und SS-Behörden. Zweck und einziger Tagesordnungspunkt ist, den Holocaust an den Juden im Detail zu organisieren. Ist das was für ein Comic? Der Franzose Fabrice Le Hénaff, der hat sich daran versucht, der hat die Wannsee-Konferenz in einer Graphic Novel rekonstruiert, die heißt schlicht Wannsee, und für uns gesichtet hat sie der Kunsthistoriker und Comic-Spezialist Alexander Braun. Tag, Herr Braun.
Hallo, Herr Grampes.
Zuerst würde ich gerne mehr den Historiker in Ihnen ansprechen. Das Protokoll zur Wannsee-Konferenz, das hat ja SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann verfasst, später wegen millionenfachen Mordes zur Verantwortung gezogen, zum Tode verurteilt. Wie geht der Autor damit um, dass Eichmann die Hauptquelle ist?
Ja, es gibt dieses eine historische Protokoll, was erhalten geblieben ist. Eichmann hatte eigentlich 30 Exemplare ausgefertigt und an die verschiedenen Dienststellen, die an der Wannsee-Konferenz teilgenommen haben, verschickt. Die sind im Zuge des Niedergangs des Dritten Reichs offensichtlich alle absichtlich vernichtet worden. Ein Exemplar ist erhalten geblieben und darauf fußt quasi unsere gesamte Kenntnis über die Wannsee-Konferenz und letztlich auch dieser Comic. Das ist ein Ergebnisprotokoll, also die Dialoge oder das, was besprochen wurde, wurden stenografiert, aber diese Stenografiebänder wurden dann, nachdem Eichmann das Protokoll verfasst hat, vernichtet. Das sind 15 DIN A4 Seiten. Die ganze Konferenz hat ja nur 90 Minuten gedauert. Die Einladung erfolgte zu einer Besprechung mit Frühstück, also man nahm sich in diesen 90 Minuten auch noch die Zeit, ein Frühstück einzunehmen. Und dieses Protokoll ist quasi das Skelett, das Knochengerüst, das wir kennen. Wir wissen, was besprochen wurde. Wir kennen da auch einige Einwürfe von Teilnehmern, die ihre Meinung preisgegeben haben. Aber daraus eine Dialogsituation zu stricken, egal ob es nun ein Comic oder auch eine Verfilmung ist, da braucht es dann einer gewissen Imaginationskraft, den einzelnen Figuren Worte in den Mund zu legen.
Ja, und diese Imaginationskraft, die bedeutet ja auch, dass man Bilder schafft für Leerstellen der Geschichte, indem sich alles um die Konferenz und um die 15 Nazi-Größen dreht, schafft der Autor ja zwangsläufig Bilder, die Leerstellen der Geschichte füllen, also Bilder von Situationen, die heute keiner schildern kann, weil keiner sie miterlebt hat. Welche Bilder sind das? Welche findet er?
Ich finde, das ist ihm sehr gut gelungen, weil wir sind ja an einem sehr kalten Wintertag im Januar 1942 in Berlin. Die Wettersituation lässt sich rekonstruieren. Diese Villa am Wannsee ist eine große Villa und der Comiczeichner wählt als Stil einen sehr fotorealistischen Stil. Wir sind also sehr nah an der Realität und gleichzeitig verfremdet er das, indem er es in sehr tonwertigen, dunklen, braunen, grünen Tönen immer mal aufblitzend ein Altrosa oder ein kaltes Hellblau, weil es eben dieser Wintertag ist. Und ich finde, das ist die große Stärke neben dem, was jetzt sachlich diskutiert wird an Wortbeiträgen, dass man unglaublich gut ein Gefühl für diese Atmosphäre kriegt. Man glaubt also wirklich, diese bullernde Heizung zu spüren, diesen Muff, der vielleicht von leicht feuchten Teppichen oder Möbeln ausgeht. Es wird ständig geraucht, es wird getrunken. Dieser Geschmack von Tabak und Koffein glaubt man auf der Zunge zu spüren. Also es ist wirklich extrem suggestiv, dass man als Leser glaubt, mit an diesem Tisch zu sitzen.
Naja, und irgendwie schlägt auch der protokollarische Stil durch, war mein Eindruck, jedenfalls was den Sprechanteil jetzt angeht. Entschuldigen Sie, ein Anruf für den Obergruppenführer. Ich nehme ihn entgegen. Obersturmbannführer Eichmann am Apparat. Ja doch, Sturmbannführer. Obergruppenführer Heydrich ist noch nicht da. Können Sie mir sagen, warum er zurückkommen soll? Also sind das jetzt die Dialoge, aus denen Spannung entsteht?
Das sind Kleinigkeiten, es sind ja auch gewichtige Dialoge, wenn etwa der Herr Lange das Massaker von Babijar schildert und sagt, dass seine Einsatzkräfte überfordert sind, dass sie innerhalb von 2 Tagen über 30.000 Leute erschossen haben. Das ist dann quasi so eine Schlüsselstelle, wo man weiß, da läuft es auf den industriellen Mord von Menschen hinaus. Das ist die Aufforderung, Gaskammern zu erfinden, weil es einfach nicht mehr möglich ist, mit Personalkräften so viele Liquidationen vorzunehmen. Aber ich finde diese alltäglichen Dinge, die auch im Bild vorkommen, etwa bevor die Konferenz losgeht, werden Tischkarten geschrieben und Gläser poliert, also dieses Alltägliche, was in der Villa stattfindet oder die Telefongespräche, die im Hintergrund laufen, das ist wichtig, um das runterzubrechen, dass das keine Inszenierung ist, wo wir wissen, Fanfare, da passiert jetzt einer der dunkelsten Momente der Menschheitsgeschichte, sondern es ist eine Arbeitsbesprechung zwischen ganz vielen bürokratischen Akten. Und das Erschreckende daran ist eben das Thema, was verhandelt wird, nämlich Millionen von Menschen zu ermorden. Und es geschieht in einem Duktus der Bürokratie und des Zusammensitzens und verschiedener Ränkespiele, wer welche Verantwortlichkeiten zugewiesen haben möchte oder eben auch nicht, wenn das Verantwortlichkeiten sind, die dann mit viel Arbeit verbunden sind, versuchen die Gesprächsteilnehmer, das an einen anderen Part in der Bürokratie wegzudelegieren. Und ich glaube, das sind diese kleinen Mosaikteilchen drumherum, die wirklich die Brisanz und das Obszöne an dieser Situation auf den Punkt bringen.
Es gibt ein Bild, an dem bin ich total hängen geblieben. Da wird eine ganze Comicseite zum Splitscreen, und zwar in Form eines Davidsterns. In diesem Davidstern öffnen sich dann also verschiedene Blickfenster. Ein Fenster zeigt einen der Nazimänner im Konferenzraum, andere zeigen kommandierende Soldaten draußen. Und die meisten dieser Fenster zeigen ermordete Juden, Berge von Menschenleichen. Bei dieser Gegenüberstellung von Planung und Konsequenz, Sie haben die indirekt schon mal angesprochen gerade, da dachte ich, das ist doch stark. Hätte der Autor das nicht viel mehr ausschöpfen können, als sich so stark auf die Täter in dem einen Raum zu konzentrieren? Also fehlt da nicht was, nämlich eben die sichtbare Konsequenz.
Das finde ich sehr interessant, dass Sie diese Seite ansprechen, weil die finde ich gerade eher problematisch. Er macht ja diesen Split-Screen in Form eines David-Sterns. Also er sagt, es handelt sich um die Vernichtung der Juden. Das ist auch legitim. Aber er benutzt dokumentarische Bilder, zum Beispiel vom Massaker von Babijar, was selber nicht dokumentiert wurde. Aber es gibt einen Propagandafotografen, der zwei Tage später die Aufräumarbeiten, die also sehr lange gedauert haben, also das Begraben der Leichenberge und das Durchsortieren der Kleider, die vorher abgelegt werden mussten, und der Wertgegenstände. Da gibt es Fotografien von, auf denen setzt der Comiczeichner auf und benutzt die. Ich finde es gerade schwierig, also ich verstehe, warum er das tut. Wir müssen ja auch bedenken, es ist ein französisches Album für ein französisches Publikum, was mit der Wannsee-Konferenz sicherlich nicht so vertraut ist, wie wir jetzt in unserer deutschen Geschichte. Es ist legitim, das zu tun, aber wir haben das Problem, wir sehen diese Menschenmassen, die winterlich gekleidet sind, zum Beispiel die bei dem Massaker, die zusammengetrieben werden und ermordet werden. Und diese Anonymisierung von Menschen ist natürlich auch schon wieder ein Klischee, was wir aus Dokumentationen kennen. Und eigentlich müsste man die Geschichte an dieser Stelle aufbrechen und einen winzigen Einblick einer personifizierten Geschichte eines dieser Opfer erzählen. Das ist das gleiche Phänomen, wie wir jetzt mit Afrikanern auf Flüchtlingsbooten im Mittelmeer haben. Es ist unglaublich schwierig, Empathie für eine anonyme Menschenmasse zu gewinnen. Wenn wir dann aber erfahren, dass das Flüchtlinge sind, die vielleicht irgendwo ein ziviles Leben hatten und Zahnarzt waren und wo jemand schon Mutter und Tochter verloren hat und der Vater sich dann noch mit seinem verbliebenen Sohn auf die Flucht macht, dann können wir Empathie erzeugen, weil das dann ein Mitmensch wird, der eine Geschichte hat. Diese Massenvernichtung als Vernichtung von Menschenmassen zu zeigen, ist, glaube ich, ein schreckliches, aber auch schon so häufig zitiertes Bild, dass es schwierig ist, in so einem kurzen Aufblitzen da eine emotionale Ebene für aufzuschließen.
Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Einwand, weil ja eben dieser Comic das in die andere Richtung total macht, dass er eben nämlich den Tätern so viel Raum gibt und sie auch im Einzelnen zeigt. Entsteht denn da so etwas wie ein Verstehen dieser Täter? Das war mein Eindruck jetzt ganz und gar nicht beim Nachlesen. Die bleiben, finde ich, relativ protokollarisch und blass, aber sie nehmen viel Raum ein. Ich meine, eine Täterargumentation ist es ja auch immer gewesen zu sagen, wir haben damit nichts zu tun, wir haben nichts gewusst. Ist das etwas, was vielleicht bestärkt wird am Ende beim Leser oder ganz und gar nicht? Wie haben Sie das empfunden?
Ja, wir versuchen ja, diese Systematik des Dritten Reichs zu verstehen, und wir haben diese verschiedenen Prozesse in der Nachkriegszeit. Also erst geschieht eine Entschuldung durch Dämonisierung. Also wir sagen, das sind böse Menschen, die haben ein ganzes Volk, das Volk der Dichter und Denker, in die Irre geführt. Dann kommt der Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961 und die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, und dieses ganze Kartenhaus bricht zusammen, weil plötzlich das krasse Gegenteil an die Oberfläche tritt, was Hannah Arendt die Banalität des Bösen genannt hat. genannt hat, also dass das Bürokraten sind, dass denen das egal ist, ob sie Züge logistisch behandeln oder Kühe oder Menschen oder ob es in die Vernichtung geht. Das sind Beamte, die dann wiederum als ihre Rechtfertigung sagen, sie sind nur ein Teilchen, ein Puzzleteil in diesem System gewesen und sie konnten ja gar nichts ändern. Dass man was ändern konnte, wissen wir aus vielen anderen Berichten. Es gibt ja auch im Apparat des Dritten Reichs Menschen, die sich dem entzogen haben und gesagt haben, nee, also so eine Art von Aufgabe möchte ich nicht übernehmen. Die sind auch nicht sofort an die Wand gestellt worden. Also es gibt ja diese beiden Beispiele. Wenn ich aber einen Comic über die Wannsee-Konferenz machen will, und es ist legitim, das zu machen, weil das eben eine Schlüsselstelle ist, wo aus kriegerischen Handlungen und Menschenvernichtung eine industrielle Menschenvernichtung wird, was ja nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Es ist kein Völkermord wie in Ruanda, wo viele Dinge aus dem Affekt und aus Konflikten passieren, die jahrzehntelang geschwelt haben unter verschiedenen Volksgruppen. Es ist die systematische, planmäßige Vernichtung von Menschen, dann eben auch deutschen Mitbürgern zunächst einmal, die einfach beschlossen wird. So wie wenn ich sagen würde, ich vernichte jetzt alle Menschen mit abstehenden Ohren. Und wenn wir dann die historische Chance haben, diesen Moment zu rekonstruieren und auch zu zeigen, wie diese Bürokraten miteinander ringen. Es gibt ja auch einige Stellen, wo die Juristen dort am Tisch Skrupel äußern oder ja in ihrem juristischen Weltbild wiederum, was ja auch ein sehr sachliches ist, Probleme mit dem Vorhaben haben. Dass wir das einfach zeigen müssen, auch wenn nur Täter im Bild sind oder vor allen Dingen Täter im Bild sind, um diese Mechanik zu verstehen. Wir können es nicht verstehen, wenn wir immer die moralische Keule der Opfer, weil es gibt ja auch genug Comics, wo die Opferseite dargestellt wird. Und ich finde es legitim, dass man auch diese Wannsee-Konferenz literarisch adaptieren darf.
Die Wannsee-Konferenz im Comic, darüber habe ich mit Alexander Braun gesprochen. Wannsee von Fabrice Le Hénoff ist erschienen bei Knesebeck, hat 88 Seiten und kostet 24 Euro. Herr Braun, besten Dank fürs Gespräch hier.
Vielen Dank, tschüss.